Hier im historischen Talamt, den letzten Räumen unserer Ausstellung, scheint noch einmal der ganze Glanz auf, den die Zeit und das Wirken Augusts von Sachsen hervorbrachten. Die hier ausgestellten Exponate verkörpern in künstlerischer Hinsicht sowohl den ästhetischen Anspruch wie das dingliche Gedächtnis jener Zeit. Und hier, und damit schlagen wir ein ganz neues Kapitel der Ausstellung auf, stehen Kunstgegenstände der höfischen, kirchlichen und bürgerlichen Repräsentation gleichrangig, in ihrem Wert durchaus ebenbürtig nebeneinander. Sie sind damit Ausdruck einer enormen wirtschaftlichen Kraft, die sich innerhalb weniger Jahrzehnte nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges in Halle etablierte und mit der sich die Saalestadt als eine bedeutende Kulturstadt Mitteldeutschlands beweist.
In dem Festzimmer aus dem alten hallischen Talamt, das aus dem Jahre 1617 datiert und das den Kunstsinn des hallischen Bürgertums wirklich eindrücklich vor Augen führt, das ist einer der wertvollsten bürgerlichen Repräsentationsräume, den wir in Mitteldeutschland überhaupt erhalten haben und der uns am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges deutlich macht, welcher Wohlstand und welcher Kunstsinn etabliert war, der natürlich vom rudolfinischen Prag und dieser ganzen Hofkultur ausging. In diesem Raum ist August empfangen worden zu einem prachtvoll ausgestatteten Festmahl. Hier hat er bei seinem obersten Beamten, bei dem Salzgrafen, den Salzbezirk inspiziert, hat seine Autorität gezeigt und unter Beweis gestellt, dass er seiner Residenzstadt Halle ganz eng verbunden war.
Ihren Wohlstand verdankte die Stadt Halle von jeher dem Salz. Und dem Salz verdankte die Stadt überregional ihre Strahlkraft. In Dokumenten jener Zeit ist zu lesen, dass in der Brüderschaft der Salzsieder Mindestlöhne vereinbart waren, um so ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte zu binden. Bei Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges wurde in Halle 52 Wochen im Jahr Salz gesiedet. Am Ende des Krieges waren es nur noch 12. Die städtische Bevölkerung verarmte. Für 3 Jahrzehnte bot nur der Kriegsdienst ein vermeintlich sicheres Auskommen. Aus qualifizierten Handwerkern und Arbeitskräften formte der Strudel des Krieges ein Heer von Dieben, Marodeuren, Kriegsversehrten und Bettlern.
Die Nachkriegsentwicklung der Stadt und das Wirken Augusts von Sachsen war vor allem ausgerichtet auf die Herausbildung einer neuen, im Geiste der Reformation wirkenden städtischen Elite, der allgemeinen Hebung der Bildung und der Herausbildung von Normen des friedlichen Zusammenlebens aller Stände, Schichten und Zünfte. Und ihren sichtbaren Ausdruck fanden diese Anstrengungen in dem, was Künstler und Kunsthandwerker im Auftrage der Residenz und in rasant zunehmendem Maße für die bürgerliche Oberschicht der Stadt schufen. In den Vitrinen hier im historischen Talamt sehen Sie eine Reihe der kostbarsten Kunstgegenstände jener Zeit. Silberschmiedearbeiten der in ihrer Zeit herausragenden Kunstschmiedefamilie Roccentin, Hallorengläser, Pokale, Schatullen und Münzen. Und, so erläutert Ulf Dräger, einer der Kuratoren der Ausstellung,
in diesen beiden Vitrinen, in diesem wunderbaren Festzimmer, sehen wir hallische Silberarbeiten. Im Dreißigjährigen Krieg ist fast das gesamte Silber der hallischen Kirchen eingeschmolzen worden, um das Edelmetall für Münzen zu nutzen und die Soldaten damit zu bezahlen. Damit bestand nach 1648 ein großer Bedarf, alles neu auszustatten. Und wir haben die erste neue Arbeit aus dem Jahre 1654 von Christian Knittel, ein Kelch, noch ganz im manieristischen Zeitgeist des frühen 17. Jahrhunderts. Und nur wenige Jahre später sehen wir ausufernde Barockarbeiten mit einem neuen Design, mit einer neuen Üppigkeit, mit einer Freude an einer tiefen Treibarbeit. Sie müssen sich vorstellen, der Silberschmied muss aus einem Blech von hinten negativ heraus dieses Blech so beherrschen, dass er das heraushämmern kann. Und er schafft es, fast voll plastische Formen, vor allen Dingen Blüten, Granatäpfel und vieles andere mehr, in diesen kleinen Kunstwerken zu treiben.
Die Belange der erzbischöflichen Residenz und der Stadt waren strikt voneinander getrennt. Das Friedenswerk, die Utopie von einem guten Leben, allen zu nutzen, das Land der Palme, formte sich jedoch am sichtbarsten dort, wo die Grenzen zwischen diesen beiden Polen in gemeinsamen Anstrengungen ineinander verschmolzen. Und so bildeten sich im 17. Jahrhundert verschiedene zeremonielle Abläufe heraus, mit denen August, der Landesherr, sich dem Salzbezirk näherte und die städtische Obrigkeit um den Salzgrafen, dem Landesherrn, huldigte.
Äußerer Ausdruck ist das Pfingstbier der Halloren. Es wurden spezielle Gläser gefertigt, die als sogenannte Halorengläser auch in die Kunstgeschichte eingegangen sind. Sie zeigen die Haloren in ihrer speziellen Tracht, sie zeigen das alte Talamt, aus dem die sächsische Fahne hängt, und sie sehen auch eine Silhouette der Stadthalle. Diese Gläser wurden mit thurgauischem Bier gefüllt, dem Salzgrafen gebracht, der es vermochte, diese fast 2 Liter in einem Zug zu trinken. Und wir haben diese Tradition des Pfingstbieres, begründet sich in den frühen 1650er Jahren, baut natürlich auf älteren Traditionen bereits auf, aber erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts etabliert sich eine fein ausdifferenzierte Zeremonialkultur auch in der Stadt. Äußeres Zeichen ist die Begründung des Halorenschatzes, ein einzigartiger Zunftschatz der hallischen Gewerkschaft, der eigentlichen Salzarbeiter, die ganz am Anfang aus sozialem Gewissen heraus als Dank für die gegenseitige Hilfe bei einem Feuer einen silbernen Becher stifteten. Und diese Tradition wiederum strahlt auf den Landesherrn aus, der dann selbst und seinerseits den Haloren immer wieder Silberbecher stiftet, sodass dieser Schatz bis heute gepflegt und komplett erhalten ist.
Die Regentschaft Augusts von Sachsen im Land der Palme war eine Regentschaft auf Abruf. Neuer Herrscher über das Erzbistum Magdeburg wurde nach den Bestimmungen des Westfälischen Friedens nach Augusts Ableben der brandenburgische Kurfürst. Und so endet unser Rundgang mit der Gegenüberstellung zweier eindrucksvoller Porträtbüsten jener Zeit, der des Administrators August von Sachsen und der des brandenburgischen großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Doch erst dessen Nachfolger Friedrich III., der ab 1701 als erster König in Preußen regierte, konnte die Saalestadt Halle mit der Gründung der Universität und den frankischen Stiftungen nachhaltig neu prägen.
Im letzten Jahrzehnt seines Wirkens widmete sich August von Sachsen verstärkt der Festigung seiner dynastischen Interessen und der Sicherung seines Erbes für seine Nachkommen. Seine Töchter Sophia und Christina verheiratete er mit anhaltischen und holsteinischen Prinzen. Sein Sohn Heinrich begründete die Seitenlinie Sachsen-Barby und heiratete eine Prinzessin aus Anhalt-Dessau. Die Vermählung seiner Tochter Magdalena Sibylla mit Friedrich I., Herzog von Sachsen-Gotha, korrespondiert mit dem Bemühen Augusts um die Knüpfung engerer Bindungen zur ernestinischen Linie der Wettiner. Ein für die Entwicklung der Stadt Weißenfels wichtiger Beitrag Augusts von Sachsen war, und dies ist noch einmal ein Ausdruck seines bildungspolitischen Bemühens, die Gründung des Gymnasiums Illustre, welches heute im Jahr 2014 sein 350. Jubiläum begeht.
August von Sachsen starb am 4. Juni 1680 in Halle. Beigesetzt wurde er auf der in seinem Auftrag erbauten neuen Augustusburg in Weißenfels, wohin seine Familie, vermutlich auf erheblichen Druck durch den brandenburgischen Kurfürsten, schon wenige Wochen später verzog. Hören Sie hierzu noch einmal den Historiker Joachim Säckel, einen der Kuratoren unserer Ausstellung.
August starb ja Anfang Juni 1680 und bereits Mitte August 1680 ist man dann von Halle umgezogen nach Weißenfels in ein nicht ganz fertiges Schloss. Das war für diesen Moment nicht vorbereitet. Man musste dort einiges tun. Und in diesem Umzug war nicht nur der Verlust der Residenzstätte verbunden, sondern eben auch vielerlei Konsequenzen, denn auch das Erzbistum als Territorium war verloren gegangen. Man hatte natürlich auch diese reichsfürstliche Stellung eingebüßt, musste sich neu orientieren, neu ordnen, auch gegenüber dem kursächsischen Hof in Dresden neu positionieren. Also Sie sehen, dass also eigentlich der Johann Adolf I., der Sohn, vor einer Menge großer Probleme stand, die alle in die Richtung zielten, wie kann ich mir als Regent und auch meiner Dynastie den Status erhalten? Und würde das funktionieren, was mein Vater, der Administrator, angelegt hat? Das war die große Frage des Jahres 1680.